Hallo und herzlich willkommen zu Agatha's Memories, meinem Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Heute Folge 163. Wir sind im Jahr 1936 und wie immer in diesem Jahr geht es um Hercule Poirot. Und der begegnet uns heute in The Regatta Mystery, also das Regatta-Geheimnis, einer ja etwas abgelegeneren Poirot-Geschichte mit einer interessanten Nachgeschichte. The Regatta Mystery wird im Mai 1936 in der Chicago Tribune veröffentlicht und einen Monat später im Londoner Strand. Das passiert häufig in diesen Jahren. Agatha Christie ist in diesen Jahren Dauergast in der berühmten Zeitschrift der alten Heimat von Sherlock Holmes. 1939 dann wird die Geschichte in der US-amerikanischen Sammlung mit dem gleichen Namen veröffentlicht, aber nun heißt der Detektiv nicht mehr Hercule Poirot, sondern Mr. Parker Pine. Aus irgendeinem Grund also reaktiviert die Autorin einen Detektiv, mit dem sie eigentlich längst fertig ist, und ersetzt durch ihn ihr eigentliches finanzielles Zugpferd. Auch in der ersten englischen Buchveröffentlichung, 1991 erst, bleibt die Auswechslung bestehen. Erst 1999, in einer Sammlung aller Poirot-Kurzgeschichten, erscheint die ursprüngliche Geschichte als Postscript, also die Geschichte mit Hercule Poirot. Und der Verlag macht sogar Werbung auf dem Cover damit. Includes a Poirot story not seen for more than 60 years. Warum hat Agatha Christie das gemacht? Von ihr selbst habe ich nichts darüber gefunden, außer ja, der immer wieder zitierten allgemeinen Abneigung gegen ihren umsatzstärksten Detektiv. Aber diese Abneigung scheint auch manchmal ein wenig Show gewesen zu sein. Denn nichtsdestotrotz hält sie ihm bis zuletzt die Treue und gerade die 30er sind das Jahrzehnt von Hercule Poirot. Übrigens wird sie später noch öfter Poirot aus einem Werk herausschreiben, und zwar bei ihren Theaterstücken. Black Coffee von 1930 wird ihr einziges Poirot-Stück bleiben und aus dem Poirot-Roman, die sie selbst für das Theater bearbeitet, schreibt sie ihn heraus. Aber das hat relativ wenig damit zu tun, dass sie ihn nicht leiden konnte oder so, sondern sie war eher der Meinung, dass die Aufmerksamkeit, die Hercule Poirot als der berühmte Detektiv im Theater auf sich ziehe, schädlich sei. Naja, für ihr Projekt, die ZuschauerInnen in die Irre zu führen. Denn anders als im Buch, wo man Dinge weglassen könne, sei Poirot auf der Bühne immer unter Beobachtung. Aber das alles kann ja für diese Geschichte nicht zutreffen. Es ist eine Kurzgeschichte ebenso wie die spätere Parker Pine Kurzgeschichte. Es bleibt noch eine andere Möglichkeit, für die ich natürlich auch keine Beweise habe, dass nämlich The Regatta Mystery ursprünglich tatsächlich eine Parker-Pine-Geschichte war, dass sie 1936 auf der Hochzeit des Ruhms von Poirot und nachdem sie mit Parker-Pine eigentlich abgeschlossen hatte, dass sie diese Geschichte dann zur Poirot-Geschichte umgeschrieben hat. Und später hat sie dann einfach das Original wieder verwendet. Kurz gesagt, wir wissen es nicht wirklich, aber vielleicht, wenn wir uns die Geschichte anschauen, gibt sie uns selbst ja Hinweise darauf, ob sie eher eine Poirot-Geschichte oder eine Parker-Pine-Geschichte ist und, Spoiler, nicht wirklich. Es ist keine Mordgeschichte, was gut zu Parker-Pine passt, aber auch bei Hercule Poirot sind Juwelendiebstähle nichts Unbekanntes, vor allem bei seinen frühen Geschichten. Juwelendiebstahl ist sozusagen das Kapitalverbrechen, wenn es kein Mord ist. Also kein Indiz. Die Geschichte spielt in der Hafenstadt Dartmouth in Devon, kurz nach einer Regatta. Eine fröhliche Wochenendgesellschaft der High Society hat erst ihre Yacht beim Rennen angefeuert und ist jetzt bester Stimmung. Die Tochter eines amerikanischen Millionärs Eve genießt den Rummel am Hafen und schlägt dann eine Wette vor. Isaac Points, ein bekannter Juwelenhändler, trägt immer einen besonders schönen Diamanten, den Morning Star, mit sich herum. Er ist für ihn eine Art Maskottchen. Das mag jetzt eine sehr High-Society-Marotte sein, aber eigentlich ist Points ein pragmatischer, gutmütiger Mensch. Ebenso wie sein Freund Leo Steen ist er, zumindest vom Namen her, ganz offensichtlich Jude. Das ist aber tatsächlich nur am Namen zu erkennen, naja, und an einem beiläufigen Hinweis auf sein leicht orientalisches Aussehen. Agatha Christie verfällt wieder einmal darauf, Kind ihrer Zeit, Menschen jüdischen Glaubens automatisch mit einer bestimmten Weltgegend und dem dazugehörigen Aussehen zu identifizieren. Allerdings wird es hier nicht verallgemeinert und vielleicht sah der gute Mr. Poins ja wirklich so aus. Interessant ist ein beiläufiger Gedanke des Juwelenhändlers. Er macht sich mit einer gewissen Wehmut klar, dass er nie zur wirklich guten Gesellschaft gehören wird. In diesem Nebensatz klingt dann bei Agatha Christie sehr klar der Alltagsrassismus in Großbritannien durch, nicht weil sie ihn teilt, sondern weil sie ihn sehr scharfsichtig beschreibt. Eine Gesellschaft, in der ein Jude, egal wie reich er ist, eben nie wirklich dazugehören wird. Aber das nur nebenher, spielt nicht wirklich eine Rolle. Eve also, 15 Jahre alt, interessanterweise ein bisschen jünger als Agatha Christies eigene Tochter Rosalind gewesen ist, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Geschichte. Also vielleicht hatte Agatha Christie ihre eigene Tochter vor Augen, als sie Eve beschrieben hat. Eve also wettet mit Mr. Poins, dass sie seinen Diamanten unter seinen Augen stehlen kann. Der wettet dagegen und als der Diamant dann herumgereicht wird, lässt Eve ihn aus Versehen fallen, scheinbar aus Versehen. Er ist weg und er bleibt weg. Er wird nicht gefunden, nicht bei Eve, nicht woanders. Eve triumphiert und will den Diamanten stolz präsentieren, aber auch sie findet ihn nicht. An dieser Stelle wird Poirot eingeschaltet, der offenbar zufällig in der Nähe ist. Er erfährt die Fakten des Falls nur aus zweiter Hand und löst ihn trotzdem. Ein klassisches Armchair-Mystery, was den Wechsel des Detektivs natürlich einfacher macht. Denn in der ersten Hälfte oder mehr als der ersten Hälfte der Geschichte spielen weder Poirot noch Parker Pine in ihren jeweiligen Fassungen eine Rolle. Die Poirot- und die Parker-Pine-Fassung unterscheiden sich überhaupt inhaltlich kaum, eigentlich gar nicht. Sie unterscheiden sich aber in der Sprache und vor allem bei den Dialogen, die eben ausgerichtet sind auf Poirot und auf Pine. Hier bei Poirot ist es die Psychologie, auf die er gerne verweist. Und er selbst wird von einem Tatverdächtigen zitiert. Er habe doch selbst mal gesagt, ein Verbrechen sei besonders schlimm für diejenigen, die unschuldig verdächtigt würden. Und das ist ja in der Tat ein großes Thema bei Hercule Poirot ebenso wie bei seiner Autorin. Die Auflösung ist gewieft, ebenso wie der Diebstahlsplan. Aber beides ist nicht brillant. Auf mich wirkt es tatsächlich eher wie eine Poirot-Geschichte, auch vom Setting her, ohne dass ich jetzt dafür wirkliche Beweise hätte. Parker Pine zum Beispiel ermittelt nie als Detektiv in England. Andererseits gibt es eine Parker-Pine-Geschichte, die einige ganz ähnliche Elemente hat. Das trägt natürlich dazu bei, dass ich, zu meinem Eindruck, dass es nicht eine wirklich brillante Geschichte ist, denn an der einen oder anderen Stelle hat Agatha Christie doch ein bisschen recycelt. Egal, welcher Detektiv nun tätig ist. Welche Version nun zuerst war, welches die richtige oder die originale ist, warum die eine durch die andere ersetzt wurde, ich weiß es nicht wirklich und vielleicht ist es ja auch egal. In beiden Fällen ist es eine vergnügliche kleine Geschichte, typisch Agatha Christie, nichts Brillantes. Vielleicht hatte Agatha Christie einfach Lust auf eine Veränderung, vielleicht trauerte sie auch ein wenig ihrem Parker Pine hinterher. Wir wissen es nicht. So viel also zu The Regatta Mystery. Beim nächsten Mal geht es eigentlich chronologisch um den Roman Murder in Mesopotamia. Und tatsächlich wird es das nächste Werk von Agatha Christie sein, das ich beschreibe. Aber ich werde noch eine kleine oder vielleicht auch eine größere, weiß ich noch nicht, Sonderfolge einschieben. Und zwar, der Name sagt es schon, Murder in Mesopotamia ist der erste Roman von Agatha Christie, der erste von mehreren, der im Orient spielt, im mittleren Orient in diesem Fall. Und das hat natürlich ganz starke Anklänge an Agatha Christies Biografie, an den Ausgrabungen, die sie und ihr Mann im mittleren oder im Nahen Osten durchführten. Ausgrabungen, die ihr Mann natürlich wissenschaftlich verantwortete, aber Agatha Christie zum großen Teil finanzierte. Und es ist total spannend, wie diese Erfahrungen in ihre Romane hineinspielen. Es gibt eben Anklänge an reale Personen, es gibt natürlich Anklänge an die Situation in so einem Ausgrabungscamp und es gibt auch Anklänge an Gebräuche, an die Kultur und so weiter. Und all das möchte ich ein wenig aufnehmen in einer Sonderfolge, in der es dann darum gehen wird, um Agatha Christie's und Max Mallowans Ausgrabungen. Ich bin mal gespannt, wie lange ich dafür brauche, wie sehr ich dafür recherchieren muss, aber das wird auf jeden Fall die nächste Folge sein. Wann sie kommt, weiß ich nicht genau, aber ich hoffe, es ist nicht so lange hin. In jedem Fall, danke fürs Zuhören heute in dieser kurzen Folge über eine Geschichte, die in Deutschland eigentlich gar nicht zu bekommen ist, weder in der Parker Pyne noch in der Poirot-Fassung, aber die trotzdem irgendwie interessant ist. Und naja, ich habe mir ja mal vorgenommen, dass ich das alles ziemlich komplett mache und deshalb heute The Regatta Mystery. Aber nun, vielen Dank, bis zum nächsten Mal, alles Gute.